请听德语节目。
Hier ist Radio Taiwan International.
Zum 30-minütigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International begrüßt Sie Eva Triendl. Folgendes haben wir heute am Freitag, dem 12. April 2024 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages, danach folgt der Hörerbriefkasten.
Sie hören die Nachrichten von Radio Taiwan International. Zuerst die Schlagzeilen. Designierter Premier gibt weitere Kabinettsmitglieder bekannt. Frieden in Taiwanstraße ist Konsens von USA, Japan und Philippinen. Und TSMC-Vorstandskandidaten bekannt gegeben, darunter US-Top-Managerinnen. Der designierte Premierminister Zhou Rongtai hat heute auf einer Pressekonferenz die Besetzungen für weitere Kabinettsposten bekannt gegeben. Nach der Bekanntgabe der ersten Personalien der Leiting der Regierung am Mittwoch wurden heute folgende Besetzungen benannt. Liu Shifang wird Innenministerin, der Autor Li Xuan, bekannt unter seinem Pseudonym Xiao Ye, soll das Kulturministerium leiten, das Verkehrsministerium geht an Li Mengyan und das Justizministerium an den derzeitigen Oberstaatsanwalt des Bezirks Taipei, Cheng Mingjian. Der Direktor der Nationalen Sun Yat-sen-Universität, Chen Yingyao, wurde zum künftigen Bildungsminister ernannt. Der designierte Premier äußerte sich sehr optimistisch über die Auswahl und betonte, dass er von Lais Kabinett verlange, neue Lösungen für alte Probleme zu finden und gute Lösungen für neue Probleme zu finden und den Geist des Vertrauens, der Aufrichtigkeit, des Fleißes und der Vorsicht aufrechtzuerhalten. Der gewählte Präsident Lai Ching-te sagte später auf Facebook, dass das neue Kabinett für Kontinuität und Kompetenz stehe. Amtsantritt der neuen Regierung ist am 20. Mai. Die Vereinigten Staaten, Japan und die Philippinen hielten am 11. April in Washington ein trilaterales Gipfeltreffen ab und bekräftigten im Anschluss die Bedeutung von Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße. In der gemeinsamen Erklärung nach dem Dreiergipfel von US-Präsident Biden, dem japanischen Premierminister Fumio Kishida und dem philippinischen Präsidenten Ferdinand R. Marcos Jr. hieß es, dass, Zitat, Frieden und Stabilität in der Taiwanstraße lebenswichtige und unverzichtbare Elemente für globale Sicherheit und Wohlstand seien. Taiwans Außenministerium dankte heute den drei Staaten und bekräftigte, dass das Thema inzwischen einen hohen Grad an internationalem Konsens erreicht habe. Das Außenministerium nannte Chinas militärische Einschüchterung und Grauzonentaktiken in der Region eine ernsthafte Bedrohung für die regionale Sicherheit und die regelbasierte internationale Ordnung. Taiwan werde weiter mit gleichgesinnten internationalen Partnern zusammenarbeiten, um Frieden, Stabilität und Wohlstand in der Region zu fördern. Es war das erste Mal, dass die Staats- und Regierungschefs der USA, Japans und der Philippinen diesen Wunsch gemeinsam zum Ausdruck brachten. Taiwans Halbleiterriese CSMC gab heute die Nominierungen für seinen Vorstandsrat bekannt, der auf der Aktionärshauptversammlung am 4. Juni gewählt wird. Die Firma benannte drei neue KandidatInnen sowie die Nominierung von 7 amtierenden Vorstandsmitgliedern. Unter den möglichen Neuzugängen für den Vorstand befinden sich auch 2 ehemalige Leiterinnen großer US-Konzerne, Ursula Burns, frühere Vorstandsvorsitzende von Xerox, und Lynn Elsenhalens, frühere Vorstandsvorsitzende des Erdgasunternehmens Sunoco, und der ehemalige taiwanische Premierminister Lin Chuan. Burns ist außerdem eine Beraterin für Lieferketten des US-Handelsministeriums. Beobachter interpretieren die amerikanischen Nominierungen als die Integration von Expertise, die TSMC angesichts des zunehmenden Technologiewettstreits zwischen den USA und China qualifiziert beraten soll. Präsidentin Tsai Ing-wen traf heute Vormittag die Gewinner des Internationalen Erfinderpreises 2023, ausgeschrieben von Taiwans Chinese Innovation and Invention Society, CIIS. In ihrer Rede gratulierte die Präsidentin allen Preisträgerinnen und Preisträgern und verwies auf die Bemühungen ihrer Regierung zur Förderung von Taiwans Technologieindustrie. Darüber hinaus sagte Tsai, sie hoffe, dass alle Preisträgerinnen und Preisträger weiterhin ihren Einfallsreichtum nutzen werden, um ein besseres Leben für andere zu schaffen und dabei zu helfen, die Technik- und Industriebranche voranzubringen. Taiwan stehe weltweit an erster Stelle, wenn es um Arbeitskräfte im Sektor Forschung und Entwicklung gehe, und die Technologieindustrie des Landes werde weiterhin danach streben, eine führende Position auf der internationalen Bühne einzunehmen, so die Präsidentin. 10 Tage nach dem schweren Erdbeben in Hualien, Ost-Taiwan, gehen weiterhin Spenden ein. Laut Angaben der Disaster Relief Foundation wurden bisher bereits 860 Millionen Taiwan-Dollar, das sind umgerechnet 25 Millionen Euro, gespendet. Die Stiftung wies darauf hin, dass die Verwendung in 2 Kategorien unterteilt sei: die von den Kommunen vergebene öffentliche Hilfe und besondere Projekthilfe. Beide Töpfe sollen schnell an die Bedürftigen vergeben und im Nachgang auf antragsgemäße Verwendung geprüft werden. Am 3. April traf Hualien ein Beben der Stärke 7,2, das 16 Todesopfer forderte und 1100 Menschen verletzte. 3 Personen werden weiterhin vermisst. Der berühmte Taroko-Nationalpark ist schwer beschädigt worden und auch das internationale Kreuzfahrtterminal des Hafens in Hualien wurde beschädigt. Die Reparaturzeit wird ein halbes Jahr betragen. Der Gipfel zwischen den USA und Japan endete mit einer Erklärung beider Seiten, in der die Notwendigkeit erwähnt wurde, die Zusammenarbeit in neuen Technologiebereichen wie Halbleitern und KI zu fördern. Ein taiwanischer Technologieexperte wies heute auf Taiwans Schlüsselrolle in der Weiterentwicklung dieser Technologien hin. US-Präsident Biden und der japanische Premierminister Fumio Kishida hielten kürzlich ein Gipfeltreffen ab und gaben nach dem Treffen den Abschluss von 70 Kooperationsabkommen bekannt. Einer gemeinsamen Erklärung beider Parteien zufolge erwägt die trilaterale Sicherheitspartnerschaft Australien, Großbritannien, USA eine Zusammenarbeit mit Japan im Bereich Quantencomputing. Künstliche Intelligenz und 6G stellen weitere Schlüsselbereiche dar. Ray Young, der beratende Direktor am Industry Science and Technology International Strategy Center des einflussreichen Think Tanks ITRI, sagte heute in einem Interview, dass diese Technologien der Zukunft sowohl bei den demokratischen als auch den totalitären Großmächten der Welt eine hohe Priorität hätten. Mit seiner weltweit führenden Halbleitertechnologie und den fortschrittlichen Verpackungstechnologien werde Taiwan für seine demokratischen Verbündeten bei der Entwicklung von KI, Quantentechnologie und G6-Technologien definitiv von großer Bedeutung sein. Er sagte, dass die verschiedenen Bereiche die Aufmerksamkeit von Taiwans Industrie, Regierung, Wissenschaft und Forschung verdienten. Kommen wir zur Börse. Der TAIEX schloss am Freitag mit einem Minus von 16,65 Punkten oder 0,08% bei einem Abschlusskurs von 20.736,57 Punkten. Der Tagesumsatz betrug rund 478 Milliarden Taiwan-Dollar, das sind rund 15 Milliarden US-Dollar. Es folgt das Wetter. Es war heiß und schwül in weiten Teilen des Landes, ganz ohne Regen und mit Spitzenwerten von 35 Grad im südwestlichen Pingtung. Am unteren Rand war es immer noch 17 Grad warm und zwar in Hualien an Taiwans Ostküste. Der Samstag bringt vereinzelte Schauer in Taipei und entlang der Ostküste, sonst sonnig bis bewölkt bei 21 bis 31 Grad und am Sonntag bleibt es heiß bei mindestens 22, maximal 31 Grad.
Sie hörten die Nachrichten des Tages. Nun folgt der Hörerbriefkasten.
Aliyah, Aliyah, Shema Yinu Anishin, Alaba, Alaba.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Hörerbriefkasten auf Radio Taiwan International heute am Freitag, dem 12. April 2024. Im Studio begrüßen Sie ganz herzlich
Chubi Hui
und Eva Trindl. Wir möchten natürlich heute wieder auf Ihre Post eingehen, Fragen beantworten. Wir beginnen mal mit einer guten Nachricht. Die meisten Hörer und Hörerinnen haben es natürlich selbst mitbekommen, nämlich es wird nun wieder das aktuelle Tagesprogramm auf der Kurzwelle 5900 Kilohertz gesendet. Und zwar ab Freitag kommt aus Kostenbrot wieder das tagesaktuelle Programm. Dieses Problem ist also jetzt behoben.
Ja, darüber freuen wir uns schon sehr. Aber auf der anderen Seite, der Fehler soll eigentlich gar nicht passiert, aber es ist ja doch begangen worden. Auf jeden Fall, wir freuen uns jetzt, dass alles wieder normalisiert worden ist. Und wir hoffen natürlich, dass Sie unsere Sendungen weiter verfolgen können.
Wir haben weitere Zuschriften bekommen wegen des Erdbebens und Anteilnahme. Dafür möchten wir uns natürlich nochmals ganz herzlich bedanken. Wir haben eine Mail bekommen von Armin Herzkorn. Er hat geschrieben, er hat das Erdbeben sozusagen live verfolgt am Computer. Er schreibt, ich hatte genau diese Nacht länger zu tun und telefoniere um die Zeit dann auch noch gerne mit meiner Frau, die gerade in Taiwan war, 6 Stunden Zeitverschiebung. Ich ließ auf YouTube nebenher einen taiwanischen Nachrichtensender live laufen, Channel 51. Auf dem Bildschirm bemerkte ich im Hintergrund eine kleine Grafik, die Erdbebenwellen angezeigt haben. Dachte gleich, dass irgendwo was wohl in den letzten Tagen gewackelt hat. Also kurz meiner Frau geschrieben, ob in Taiwan ein Erdbeben war. Sie sagte, sie habe nichts bemerkt. Das war bei euch circa 7.55 Uhr. Bei mir 1.55 Uhr. 3 bis 4 Minuten später kam plötzlich eine überblendende, laut piepsende Alarmmeldung und die Sprecherin stellte das Reden ein, musste sich immer mehr festhalten. So gewackelt hat es. 2 Minuten später schrieb schon meine Frau Erdbeben. Sie ist in der Nähe von Kaohsiung und hat es noch deutlich gespürt und auch gleich gemerkt, dass das was Größeres ist. Nun beobachte ich die ganze Zeit in meiner Erdbeben-App die ganzen Nachbeben. Es ebbt alles um die seismische Stärke 4 bis 5 ab. Glaube, dass das gut ist, da so noch die ganzen Restspannungen sich lösen. Hoffe auch, dass bei euch im Sender und bei euch zu Hause alles weitgehend heil geblieben ist. Taipei hat es wohl auch ziemlich durchgerüttelt. Bei uns am Bodensee gibt es auch manchmal Erdbeben, aber kein Vergleich zu den Beben in Taiwan. Gruß und für euch alles, alles Gute. Heute ist Freitag, der 5. April und ich freue mich schon gleich wieder auf euren Hörerbriefkasten, dem Bernd Zeiser, Hartmut sowie Agnes Rieger und Manfred Korn beim Sonnenfinsternis schauen. Einen lieben Gruß. Herzlichen Dank für die Mail. Wir hatten das Beben ja erst mitbekommen, als es angefangen hat zu wackeln.
Ja, genau, tatsächlich. Und Sie haben ja 3 Minuten vorher schon geahnt. Ja, genau. Ja, war wirklich heftig gewesen, weil, wie gesagt, in den letzten Jahren hatten wir zwar sehr viele Erdbeben gehabt, aber so stark war das wirklich zum ersten Mal seit vielen, vielen Jahren. So, vielen Dank für diesen sehr interessanten Bericht.
Sigmar Boberg hat geschrieben, für die Opfer des Erdbebens möchte auch ich meine Anteilnahme aussprechen. Dies ist ein schreckliches Unglück, auf das jeder, wenn möglich, verzichten kann. Trotzdem muss, finde ich, doch angemerkt werden, dass es doch erstaunlich ist, dass die Opferzahlen so gering sind. Hat dies vielleicht mit dem ländlichen Bereich des Bebens zu tun in der Taroko-Schlucht oder was ich annehme, dass die Vorbeugung gegenüber Erdbeben Schlimmeres verhindert. Soweit ich weiß, sind damals vor 25 Jahren über 2000 Menschen ums Leben gekommen. Ja, also es ist sicher auch ein Grund, dass das Erdbeben, Chichi-Erdbeben, das war auf der Richterskala noch ein bisschen höher.
7,7.
Und das war halt an Land.
Genau.
Und das in Hualien, das war an der Küste. Aber ich denke, dass auch die Erdbebenvorsorgemaßnahmen und überhaupt die Katastrophenvorsorgemaßnahmen auch einiges wirklich an Opferzahlen verhindern konnten. Man hat gesehen, in Hualien standen wirklich einige vielstöckige Häuser schräg, sind aber nicht in sich zusammengefallen. Ne? Das heißt, die Menschen konnten sich daraus retten. Und dass es nicht, gerade in der Taroko-Schlucht, dass das nicht so bewohnt ist, ist natürlich auch ein Grund. Und dann auch die Rettungsmaßnahmen, die wurden seitdem halt koordiniert, dass die auch sehr schnell anlaufen, dass Leute zum Beispiel, die stecken geblieben sind in Tunnels und so weiter, auch wieder sehr schnell da rausgeholt werden konnten.
Genau. Dazu vielleicht liegt auch daran, das Zentrum in Jiji damals war nicht so tief in die Erde, während das Zentrum des neuen Erdbebens östlich von Hualien, und zwar 15,5 Kilometer tief. Also das alles hat seine unterschiedlichen Auswirkungen. Aber natürlich wegen des Erdbeben vor 25 Jahren im Jahr 1999, da hatte Taiwan so schwere Opfer, Schäden gehabt hatte. Danach wurden viele Gesetze geändert. Sodass vor allen Dingen Baugesetze geändert, sodass die neuen Bauten, die nach diesem Termin gebaut wurden, sind natürlich dann viel erdbebensicherer. Das sind alle Gründe.
Und andere, also Hochhäuser, ältere, die mussten auch teilweise verstärkt werden.
Ja, genau. Aus dem Erdbeben vor 25 Jahren haben die Taiwans Regierung wirklich Lehre gezogen und man hat auf dieser Basis dann vieles geändert. Und die Taiwaner haben jetzt auch wirklich sehr gutes Bewusstsein gegenüber Erdbeben. Jeder weiß schon, wie sich dagegen davor schützen sollte und so weiter. Das alles hat wirklich dazu beigetragen, dass dieses Mal die Opferzahl oder überhaupt Schäden sich in Grenze gehalten sind.
Aber zum Beispiel in der Taroko-Schlucht, da sieht es schon wirklich sehr schlimm aus, was da alles an Felsen runtergekommen ist, an Erdrutschen.
Ja, genau. Umso mehr ist das erstaunlich, dass die Opferzahl wirklich ganz beschränkt ist. Gott sei Dank.
Andreas Mücklich hat geschrieben, dieses Mal möchte ich nicht so lange warten und euch meine Empfangsberichte früher als sonst zusenden. Vielleicht kann ich dann die aktuellen QSL-Karten zu den RTI-Hörertreffen in Berlin mitnehmen. Ich habe ja die aktuellen QSL-Karten im Internet gesehen und mir gefallen sie sehr. Apropos RTI-Hörertreffen, natürlich nehme ich wieder an diesem Treffen teil und freue mich auf ein Wiedersehen in der Taiwan-Vertretung. Wenn alles gut geht, dann werde ich wieder Eindrücke in Form von Fotos an euch senden. Er hat auch über das Erdbeben geschrieben. Ja, die Hörertreffen, da wollen wir doch nochmals gleich auf die Hörertreffen hinweisen. Bicho ist sitzbar noch nicht auf gepackten Koffern,
nein,
freut sich aber
nicht
sehr auf die beiden Hörertreffen. Und zwar am Samstag, dem 4. Mai ab 14 Uhr in Berlin im Taiwan-Kultursaal in der Taipei-Vertretung in der Bundesrepublik Deutschland, Markgrafenstraße 35 in Berlin. Und am 18. Mai, auch ein Samstag, in Gaggenau das Hörertreffen vom RTI-Hörerclub Ottenau. Und zwar findet dies statt in der Gaststätte Christoph Breu in der Alois Deglerstraße 3 in Gaggenau. Ja, und wir hoffen natürlich, dass viele, viele, viele Hörer da hinkommen.
Ja, das wünschen wir, das hoffen wir. Meine Intendantin und die Vize-Generalmanagerin und ich und dann noch einige Kolleginnen und Kollegen werden dabei sein. Und wir hoffen, dass sie alle zahlreich dort erscheinen. Hoffen, dass wir zusammen einen sehr schönen Nachmittag verbringen können.
Aber die Vizegeneralmanagerin und die Intendantin, die werden nur in Berlin dabei sein, weil die müssen dann gleich nach Litauen weiterfliegen und dann wieder zurück nach Taiwan. Die können leider nicht in Ottenau teilnehmen, aber Bichoy hat dann sturmfreie Bude.
Ja, ich freue mich eigentlich.
Ich freue mich auch sehr, in Ottenau dabei sein zu können. In der Gaststätte Christoph Breu, da kannst du dann mit dem Maskrug anstoßen,
Bichoy. Dankeschön. Danke für den Vorschlag.
Aber Bichoy ist leider nicht so trinkfest.
Nein, leider.
Frank Dombrowski hat auch geschrieben, die Sendung am Freitag, dem 5. April, war wieder sehr gut zu empfangen. Störungen kaum vorhanden. Guter Empfang. Schön, dass ihr das Erdbeben gut und gesund überstanden habt. Die Information zum Erdbeben war sehr interessant. Besten Dank für die umfangreichen Infos. Zum Hörertreffen am 4. Mai in Berlin werde ich mit Gabi natürlich kommen. Ich freue mich auf ein Wiedersehen. Bleibt schön gesund und achtet auf Nachbeben. Machen wir.
Ja, ich freue mich schon auf das Wiedersehen.
Es hat ja wirklich die ganze Zeit irgendwie geschwankt und gebebt. Ne? Manchmal ein bisschen stärker, manchmal ein bisschen leichter. Also ich bin richtig seekrank geworden, muss ich sagen.
Bei mir ist nicht so schlimm, aber wirklich in den ersten 3 Tagen wurden schon mehr als 700 oder 800 Nachbeben registriert. Aber natürlich nicht alle Erdbeben spürbar, aber das ist schon wirklich eine Menge, wirklich in wenigen Tagen.
Dieter Leupold hat geschrieben, auch über das Erdbeben, und er hat ein Video angehängt von den deutschen Medien über das Erdbeben und ein Foto Regenbogen über Leipzig am Donnerstagabend. Herzlichen Dank. Und er schreibt, wir sehen uns ja in Berlin und in Ottenau zum RTI-Hörertreffen.
Ich freue mich auf das Wiedersehen.
Viele Hörer und Hörerinnen haben ja auch schon geschrieben, dass sie die QSL-Karten, die sie bisher in diesem Jahr erhalten haben, sehr schön finden. Dazu hat Klaus Irgang eine Frage. Welcher Künstler bzw. welche Künstlerin steckt eigentlich hinter den wunderschön gestalteten QSL-Karten der Serie von 2024? Also der Künstler heißt Zheng Kaixiang. Das ist ein Illustrator. Er illustriert Bücher, hat auch eigene Bücher herausgegeben. Diese Illustrationen auf den QSL-Karten, die sind von seinem neuesten Buch. Das erschien vergangenes Jahr im Juni, 100 Straßenstände. Und diese 12 QSL-Karten sind aus diesem Buch. Und dieser Künstler meinte, dass Straßenstände was sehr Typisches sind für Taiwan. Das ist sozusagen die kleinste Unternehmereinheit. Und viele von diesen Ständen oder die meisten sind mobile Stände. Wägen, die kann man dann wegschieben auf 3 Rädern oder so. Oder in so kleinen traditionellen Lieferwägen. Da ist sozusagen dann die Ladefläche hinten, Verkaufsfläche. Manche auch einfach auf der Straße aufgestellt. Und er meinte, viele davon sind halt auch typisch für Taiwan, wie zum Beispiel diese vom April, ne, diese knusprig frittierten Hühnerstücke oder anderen Teile, oder vom Januar dieser mobile Stand mit den Sprüchen, den Neujahrssprüchen, oder ja, Zuckerwatte und so weiter. Und er wollte das gerne illustrieren, weil viele von diesen ganz typischen vielleicht auch langsam verschwinden. Also in dem Buch sind dann auch teilweise solche, die man seltener sieht. Und es sind auch irgendwelche neuere, die schon typisch taiwanisch sind, aber die es vielleicht vor 50 Jahren noch nicht gegeben hat. Und hat da ein Buch mit diesen Illustrationen herausgegeben.
Ja, apropos Straßenstände. Es hat, wie gesagt, viele verschiedene gehabt und natürlich gibt dann immer mehr neue. Ja, tatsächlich, wenn die Taiwaner, die irgendwann mal plötzlich arbeitslos geworden sind, dann können die noch als Straßenhändler tätig sein und einen eigenen kleinen Stand aufbauen und dann vielleicht sogar mobile. Und da kann man überall hinschieben, kleines Geschäft machen, verkauft man Lebensmittel oder meistens eigene Spezialitäten. Kann man auch Spielzeuge oder wie du vorhin gesagt
oder
hast.
Kleidungsstücke, es gibt ja auch, die einfach auf der Straße ausgebreitet sind oder die dann einfach so Ständer, so Kleiderständer dabei haben und dann in der Straße sozusagen so einen mobilen Stand aufbauen.
Ja, genau, solche Ständer sind jetzt noch vorhanden. Ich kann mich noch daran erinnern, früher gab es dann so solche mobile Stände, die verkaufen Make-up. Manche Branche stirbt schon ab, manche kommen noch. Vielleicht können wir beide irgendwann mal, wenn wir nicht mehr hier arbeiten, da etwas verkaufen.
Mhm, Apfelstrudel zum Beispiel.
Oh, das wird mich interessieren.
Du würdest alles selbst aufessen dann wahrscheinlich, du würdest schlechtes Geschäft machen. Oh, ich muss das erstmal probieren, ob das auch gut ist.
Ja, ist wirklich eine tolle Idee.
Ja, man kann ja auf der Straße alles verkaufen. Erdnüsse, Obst, Gemüse, Taschen, Krapfen, frittierte Teigtaschen und alles Mögliche. Ja. Ist auch sehr beliebt. Oder,
ja.
Oder heiße Süßkartoffeln oder Kastanien oder alles Mögliche kann man da verkaufen.
Ja, und macht die Straße immer sehr lebendig.
Bunt.
Ne? Und die Vorbeigehenden machen auch Spaß. Ja. Ja, warum nicht?
Und Klaus Ergang fragt noch, kann man in Taiwan auch Schokoladen-Osterhasen bekommen?
Ich habe nur welche geschenkt bekommen.
Die kamen
aus Deutschland.
Wenig. Also solche Weihnachtssachen kann man schon bekommen zu Weihnachten. Kleine Weihnachtsmänner oder sowas aus Schokolade kann man bekommen, aber Osterhasen, es gibt bestimmt irgendwo irgendwelche.
Osternfest wird in Taiwan noch nicht richtig gefeiert.
Juan Carlos Perez Montero hat geschrieben aus Spanien. Ich hoffe, dass es Ihnen gut geht und Sie voller Energie sind, um weiterhin Wellen des Wissens und der Kultur in die Welt zu senden. Als leidenschaftlicher Hörer der Kurzwelle möchte ich meine Dankbarkeit für Ihre unermüdliche Arbeit zum Ausdruck bringen, mit der Sie diese faszinierende Form der Kommunikation Monat für Monat am Leben erhalten und in Verbindung halten. Der April liegt vor uns und verspricht neue Anfänge und Möglichkeiten. Was mich betrifft, so setzen wir mehr oder weniger die Routine der letzten Monate in der Pflege meines Vaters fort. Mal sehen, ob ich euch bis zum Mai vom Dorf meines Vaters erzählen kann und ich werde euch ein paar Fotos schicken. Ja, herzlichen Dank.
Ja, danke und wir freuen uns auch, dass viele Hörer, die so treu wie Sie sind, unsere Sendung immer verfolgen.
Dann kommen wir zu unseren Geburtstagsglückwünschen für heute. Bernd Seiser hat geschrieben, er möchte gerne heute ganz herzlich zum Geburtstag beglückwünschen. RTI-Hörerclub Ottenau, Ehrenmitglied Paul Reinersch in Duttweiler, Manuel Peisker in Freiburg, Linda Matt in Herbolzheim, Philipp in Freiburg und Horst Wiese von Radio HCJB in Schottland. Ein besonderer Gruß geht auch an Ryan Brown zum 75. Jahrestag der ersten Deutschsendung von RAE aus Argentinien. Vom 11. April 1949. Ein weiterer Gruß geht auch nach Kuppenheim zum 56. Hochzeitstag von Elisabeth und Gottfried Völger. Und wir möchten natürlich an dieser Stelle auch ganz herzlich Bernd Seiser zum Geburtstag beglückwünschen, nachträglich zu seinem Geburtstag am 7. April.
Ja, 生日快乐, 万事如意, 天天开心, 好运就会来. Also, alles Gute, viel Glückwünsche aus Taiwan. Und das war's für heute im Briefkasten.
Sie hörten das deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Freitag, dem 12. April 2024. Unsere E-Mail-Adresse ist deutsch@rti.org.tw. Im Internet finden Sie uns unter www.rti.org.tw. Dann auf Deutsch klicken. Dort finden Sie weitere Nachrichten, Beiträge und auch die Links zu unseren Seiten auf Facebook, Instagram und Twitter sowie
zu unserem YouTube-Kanal. Über Kurzwelle senden wir täglich von 19 bis 19.30 Uhr UTC auf der Frequenz 5900 kHz.
Vielen Dank für das Zuhören. Am Mikrofon waren
Eva Trindl
und Chobi Hui.